Hallo lieber Phil, schön, dass du für diesen Podcast zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan, also danke für die Einladung, dass ich am Podcast teilnehmen kann. Kurz zu meiner Person. Ich bin Phil Hubbe, bin von Beruf Cartoonist und habe da als spezielles Thema behinderte Cartoons, also Cartoons zum Thema Behinderung. Das ist vielleicht im Umstand geschuldet, dass ich selber seit knapp 40 Jahren an MS, Multiple Sklerose, erkrankt bin und da mir dachte, das wäre auch ein Thema, was man verarbeiten könnte. Und so ist das passiert, mehr oder weniger.
Bei der Recherche habe ich mich so gefragt, wann kam so die erste Begeisterung des Zeichnen bei Phil? Gab es da einen Moment der Erleuchtung?
Ja, Erleuchtung nicht in dem Sinn, aber es war ja ein bisschen auch familienbedingt. Also bei uns im Haus lebte meine Großeltern mit und mein Großvater war Kunstmaler. Der hatte sein Atelier bei uns im Haus. Und da war natürlich klar, dass ich ein bisschen Talent vielleicht vererbt habe und andererseits auch mich regelmäßig bei ihm aufgehalten habe und da dann die Lust bekam, viel zu zeichnen und viel zu malen und habe damit eigentlich relativ früh angefangen.
Wer hat dich dann so begeistert von den Zeichnen? Gab es da so Idole oder wie bist du an die Sache herangegangen?
Naja, Idole in dem Sinne, zu Anfang gab es eigentlich nicht. Also ich habe bei uns hier damals in der DDR gab es einen Comic, das war das Mosaik und das war so das Einzige, woran ich mich ein bisschen orientiert habe. Aber danach dann habe ich mir natürlich für andere, weil mich der Comic besonders beschäftigte, mich interessiert natürlich für Asterix, also für Uderzo als Zeichner oder meine Lieblingsfigur ist eigentlich Gaston, der Bürobote von André Franquin, falls dir das was sagt.
Doch, also die Figur sagt mir was, der Zeichner.
Das ist klar, das ist auch richtig die Figur, dass man die gut findet oder dass man da eine Beziehung zu hat. Nee, also das waren so, sind so Zeichnervorbilder, die ich bewundere im Bereich Comic. Und ansonsten bin ich da eigentlich relativ breit aufgestellt, weil ich mich wirklich für das Medium Comic sehr begeistere und da auch die unterschiedlichsten Stilarten.
Was ist dann die Faszination für dich am Comic?
Ja, die Faszination, also dass man eine Geschichte in Bildern erzählen kann und dann auch in unterschiedlichsten Arten und Weisen. Also das erste natürlich war der Fun-Comic, also lustige Sachen wie bei Asterix, wo aber auch ein bisschen was Hintergründiges dabei war, was mir immer besonders gefällt, wenn man nicht alles gleich auf den ersten Blick erkennt, sondern vielleicht so eine zweite Ebene noch mit drin ist, was ich ganz gerne habe, auch in meinen Bildern. Also diese Geschichte, was mit, ja, mit Zeichnerei zu erzählen und nicht einfach bloß eine Geschichte, sondern so auf diese Art und Weise, wie unterschiedlich man das auch machen kann. Und ja, das habe ich gerne da habe ich mich für begeistert, begeistere mich immer noch für und mache auch selber das eben gerne.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht der Phil an eine Zeichnung ran?
Oh, ja, da gibt es verschiedene Wege. Also jetzt, was ich am meisten mache, Cartoons. Ja, wie gehe ich da ran? Also wenn ich jetzt für die Tageszeitung Pressekarikaturen zeichne, das ist natürlich dann abhängig davon, was in der Welt passiert, muss ich mir die Nachrichten angucken, News und dergleichen und dann entscheiden, das könnte vielleicht als politische Karikatur funktionieren. Bei den Behindertencartoons ist es natürlich ein bisschen anders, also da ist dann auch wieder, je nachdem, Sachen, die mir selber passieren, die ich dann verarbeite als Cartoon. Dann gibt es auch viele Sachen, die mir von anderen Betroffenen zugetragen werden, das soll ich mal umsetzen. Und andererseits dann auch, wo ich dann die reine Fantasie walten lasse und wo ich mir irgendwas Dummes ausdenke und dann das mache. Und das ist manchmal dann eben so, dass dann die Ideenfindung länger dauert als der Prozess des Zeichnens selber. Also das ist dann so gesehen unterschiedlich dann auch.
Und jetzt gerade so im Zeitgeist, hat die Fantasie noch genug Muße oder ist das sehr politisch geworden momentan?
Ja, es ist momentan sehr politisch, aber vorher auch schon, weil ich, also täglich mache ich eine Pressezeichnung, von der warte ich schon, wo ich dann irgendwie auch, ja, es ist dem auch so ein, mehr ein Handwerk auch wieder, weil man viele Symbole, Bilder wieder verwendet, die man schon in anderen Zeichnungen hatte. Da muss man es machen, dass es so jeder begreift und die Angelegenheit. Das macht manchmal dann keinen Spaß, wenn es viel Wiederholung ist. Und wenn es jetzt in der heutigen Zeit wie jetzt ist, solche düsteren Meldungen natürlich dann reißt das einen auch runter, wo man der Optimismus dann irgendwann mal verloren geht und man irgendwann hofft, dass es doch mal vorbei ist und was anderes machen könnte. Das stimmt schon.
Eben, wenn ja jetzt momentan politisch so viel läuft, wenn man es jetzt so sieht, hast du eigentlich Hochkonjunktur. ist das auch ein bisschen die Frage, wie viel mache ich? Oder bist du da einfach, wenn mir etwas einfällt, dann mache ich es, auch wenn es das x-te Mal Trump ist, der bietet ja genug Stoff. Aber ja, hat man da auch manchmal das Gefühl, heute schon wieder der gleiche Zeichnen, oder?
Ja, also es ist schon so ein Problem. Also ich mache wirklich von den politischen wirklich bloß eine Zeichnung pro Tag. Es sei denn, es kommt irgendein Ereignis, was ganz wichtig ist, meinetwegen Trump wird gestürzt, was weiß ich, dann muss ich natürlich nachmittags hinsetzen und eine neue Zeichnung machen. Also weil das dann was Besonderes wäre, sagen wir so. Aber ansonsten mache ich da nicht mehr, weil ja, das auch so ein Geschäft ist, wo immer weniger Zeitungen Karikaturen veröffentlichen und immer wieder auch Honorare weniger bezahlt wird. Also diese Stellenwert, den eine Karikatur in der Zeitung hat, wie früher, ist schon lange nicht mehr. Und von der Warte ist es so ein absteigender Ast, sagen wir es mal so, zumindest was zurückgeht. Wobei dann die andere Sache, was ich gerne mache, das ist dann natürlich der Bereich mit den Behindertenkartons, wo ich einfach frei walten kann und mir nicht so viel Grenzen setzen lasse, auf keinen Fall, sondern ich selber das mache, was ich machen möchte.
Ja, bei mir ist deine Arbeit seit 4 Jahren immer an der großen Wand mit den Kalendern. Aber wann kam so, also ich weiß schon, dass du zuerst dein MS gemacht hast, aber wann kam dann so, hey, das Thema Behinderung hat so viel Vielfalt, ich kann da eben mich ausdrücken, wann kam diese Erkenntnis?
Naja, also es war so peu à peu, also Schritt für Schritt mehr oder weniger. Angefangen habe ich wirklich, wie du richtig sagst, mit MS, mit meiner eigenen Krankheit, weil ich da ja nur am meisten auch Erfahrung hatte und das umsetzen konnte. Und dann kam aber immer mehr auch dann die Anfragen von anderen Betroffenen, die dann sagten, du, unsere Krankheit hast du noch nicht verarbeitet, ich kann dir auch was erzählen, was du verarbeiten könntest. Und da habe ich dann gemerkt, wie wichtig eigentlich der Humor für die Betroffenen selber auch ist und habe dann angefangen, versucht dann auch diese Themen umzusetzen. Immer mit dem Aspekt natürlich, dass ich wissen musste, was ich da zeichne. Also ich habe mich auch informiert, wenn ich nicht genau Bescheid wusste oder habe es mir genau erklären lassen, um mich in dem Sinne da nicht irgendwas Falsches zu machen. Aber das kam dann so immer mehr von den anderen Betroffenen, die dann sagten, nee, also komm, unsere Krankheit gehört auch mit dazu und unsere Behinderung oder unser Erlebnis, das setzt das bitte mal um. Und so war das dann irgendwann logischerweise, dass ich dann, ja, jetzt der Behindertenzeichner bin, mehr oder weniger.
Für wo hast du am meisten dich reinfuchsen müssen, in welcher Behinderungsfacette? Also ich kann mir vorstellen, eben die Barrierefreiheit bei Rollifahren, die ist so, da kann man aus dem Ärmel schütten, aber wo musstest du für dich neue Welten erschließen?
Naja, neue Welten erschließen, das klingt ein bisschen groß, aber in dem Bereich zum Beispiel psychische Erkrankungen, ja. wie meinetwegen Depressionen dergleichen, da bin ich zuerst nicht rangegangen, weil es auch das Problem war, wie kann ich das umsetzen mit Zeichnungen, also eine Behinderung, wo der Arm ab ist oder der Bein weg ist, das kann man gut zeichnen, aber ich kann nicht was zeichnen, was im Kopf passiert, da muss ich mir andere Wege oder über die Sprechblase das machen. Also das war so ein Thema, was ich eine Weile braucht, um das zu bearbeiten. Ein anderes Thema waren natürlich dann auch tödliche Erkrankungen. Wie weit kann ich da was machen, also ALS oder auch Krebs? Und habe dann aber auch gemerkt, dass dann gerade die Betroffenen, die ALS haben oder Krebs oder andere tödliche Erkrankungen, genauso auf Humor bauen. Natürlich nicht jeder, aber ein Großteil derer möchte auch noch lachen können und nicht einfach sagen, ich setze mich jetzt hin und traue die ganze Zeit, sondern haben auch dieses Thema Humor für sich in Anspruch genommen. Und so habe ich auch mittlerweile schon vor der Krebsliga hier eine Cartoon-Lesung gehalten oder für ALS-Betroffene Zeichnungen gemacht. Und das war so ein Weg, den ich halt lernen musste, wie gehe ich damit um, wie funktioniert das? Also mich da ein bisschen mehr rein zu vertiefen und mich damit zu beschäftigen.
Eben, du machst es jetzt, glaube ich, dann 21 Jahre, wenn es mir richtig ist, mit den behinderten Cartoons?
Naja, also ich habe jetzt, also 99 kam die erste, vielleicht 2000, sagen wir 25 Jahre, also ein Vierteljahrhundert, klingt auch ganz groß.
Wenn man es jetzt so anschaut, ich habe ein Interview von dir gefunden, eben wo du auch gesagt hast, du bist schon lange an diesem Thema dran. Wie hat sich die Gesellschaft entwickelt im Thema Behinderung? Sind es immer noch die gleichen Themen, die du bespielst mit den Comics? Oder hat es sich da Wo sind da Facetten rein?
Naja, also das Grundthema ist eigentlich immer das gleiche. Also weil sich da in vielen Bereichen nicht so viel geändert hat, wie man sich eigentlich wünschen würde, dass sich was ändert in der ganzen Angelegenheit. Es kommen aber einzelne Facetten dazu, die damit eingebaut werden, logischerweise, was sich entwickelt, was dann an Möglichkeiten oder doch an Veränderungen passiert sind. Also wenn ich daran denke, zu Anfang war das Thema Humor ja gar nicht möglich. Also so ungefähr, also ganz weit weg. Und dann kamen so Filme wie Ziemlich beste Freunde oder solche Sachen oder auch dann Comedians, die mit einer Behinderung auf der Bühne standen. Also es wurde schon ein bisschen lockerer in der Angelegenheit, aber trotzdem ist es immer noch so ein Problem, für viele noch ein Tabuthema. Aber es haben sich schon einzelne Facetten geändert und eine Änderung schon ein bisschen in gewissen Sinne eingetreten. Aber das Grundproblem besteht eigentlich immer noch. Also dieses ganze einfach, dass Behinderte immer noch eigentlich mehr oder weniger nicht komplett ausgeschlossen sind, aber aus vielen Bereichen eigentlich gar nicht daran teilnehmen können, weil sie nicht im öffentlichen Leben auftauchen oder nicht daran teilnehmen können.
Was ich merke, und ich weiß, das hast du jetzt auch schon ein paar Mal angetönt, eben, dass die Selbstbetroffenen auch deine Comics nehmen, das Selbstbewusstsein von der Community ist stärker geworden und sie brauchen jetzt eben deine Comics oder Social Media. Was ich einfach immer wieder merke, ist, dass die breite Gesellschaft eigentlich immer noch die gleichen Fragen stellt wie vor 25 Jahren. Und dann denke ich, jetzt hat ja viel schon die Comics gemacht und es runtergebrochen. Was bräuchte es dann noch, um es noch klarer hinzustellen?
Ja, ich weiß nicht, also vielleicht, ich habe ja auch nicht gedacht, weil manche mich als Aktivist bezeichnen oder für die Behindertenbewegung, das war mir alles ein bisschen zu hoch. Also ich habe gesagt, ich mache Cartoons, da sollen Leute drüber lachen. Wenn noch ein bisschen mehr passiert, ist das okay. Aber ich habe gemerkt, dass mittlerweile, wie du auch sagst, meine Zeichnungen genutzt werden, um auf solche Probleme aufmerksam zu machen und ein bisschen was in Bewegung zu bringen. Ja, was wichtig wäre, alleine in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch in den Medien, dass da das Thema Behinderung auftaucht. Und das passiert ja nicht. Es gibt dann ein Beispiel hier in Deutschland, das ist immer, wenn die Paralympics übertragen werden, dann gibt es dann extra vom ZDF, macht das jetzt nicht, jedenfalls nächstes macht das nicht mehr. Matthias Berg, mehrfacher Paralympicsieger, ein gelernter Jurist, ist kontergang geschädigt und hat mehrere paralympischen Rekorde, hält ja noch. Und er macht jetzt auch Vorträge und solche Sachen. Also einer, der wunderbar vor Leuten auftreten kann und erzählen kann. Und der taucht jedes Mal dann auch bei den Paralympics und kommentiert moderiert die Paralympischen Spiele. Er könnte genauso jede andere Sportsendung genauso moderieren. Und genauso fachkundig, besser als manche andere. Aber nein, er taucht bloß bei den Paralympischen Spielen auf, weil er als Kontergarten steht, da sieht man ihn, keine Arme, bloß kurze Hände. Man will ja den Menschen ja nicht zumuten, so ungefähr, habe ich das Gefühl, in manchen Punkten. Was soll das? Also in solchen Bereichen oder auch, warum taucht kein Nachrichtensprecher, auch der im Rollstuhl sitzt? Also für einen Nachrichtensprecher muss ich nicht stehen können. Also so Kleinigkeiten, um so als was Normales reinzubringen. Oder vor allen Dingen wichtig wäre es, dass Kinder vielleicht damit konfrontiert werden. Hat bei Kindern angefangen, weil die unbefangen sind und noch nicht ihren Schranken im Kopf haben und irgendwie sagen, ach, das geht nichts an, sondern Kinder unbedarft, da müsste angefangen werden. Also normalerweise dann wirklich in den Schulen, aber da ist noch verdammt eine Menge zu tun.
Ja, das ist ja für mich gut, für Karikaturen immer wieder auf die Schippe nehmen, aber was eben auch noch bei einem Interview mit dir rauskam, was ich noch spannend fand, ist auch das Storytelling um Behinderung rum. Also dann sind es immer die Heldengeschichten oder die Armengeschichten, aber nie ist ein Rollstuhlfahrer in den Medien böse oder macht was Gemeines oder so. Also, es ist einfach auch da wieder das Normalitätsprinzip, findet ihr auch nicht statt.
Ja, das stimmt, das ist die Sache. Wenn es gibt dann extra Sendung für Behinderte, also Behindertenmagazin, und dann werden da Heldengeschichten erzählt und auch ganz welche Leistungen und super und sowas. Warum nicht auch, es gibt auch bei den Behinderten auch ganz normale Idioten und Trottel oder auch Verbrecher, meinetwegen, um es mal böse zu sagen, aber die könnte man dann genauso in den normalen Politmagazinen dann Berichte darüber bringen und nicht über extra, das ist das Schöne, wenn ich dann sehe, wann kommen die Behindertenmagazine? Die kommen sonntags morgens um 8 oder samstags um Mittagszeit, also dann, wenn ein normaler Mensch kein Fernsehen guckt, also so die Randgeschichten, und das ist so, Also in den Medien muss eine ganz andere Präsenz da möglich sein. Man muss vor allem als Selbstverständlichkeit. So eine Sache, was mir aufgefallen ist bei uns hier in Deutschland, was in den USA üblich ist, wenn da irgendwie eine Katastrophe ist. Dann wird halt von der Pressekonferenz abgehalten, der Senator oder der steht dann da und daneben steht ein Gebärdendolmetscher. Nicht irgendwie eingeblendet als Film, sondern er steht direkt daneben, real. Und jetzt mittlerweile in Deutschland auch, also wenn eine Katastrophe ist, wird auch ein Behindertendolmetscher eingesetzt. Das war aber vor ein paar Jahren noch nicht so gewesen. Also solche Selbstverständlichkeiten, die man damit reinbringen könnte. Und nicht irgendwie auf einem extra Kanal für Gebärdensprache, sondern dass es damit zu sehen ist, dass die Leute sehen, es gibt auch Probleme, die man so beheben kann, oder zumindest die gehören mit dazu.
Ja, und wie bringst es du aber hin, dass man bei deinen Comics, ob es jetzt Behindertencomics sind oder auch sonst Politkarikaturen, dass es auf mehreren Ebenen ein Aha-Effekt ist? Passiert das im Prozess, dass du plötzlich denkst, da gibt es ja noch eine Ebene, oder musst du da Hirnschmalz reinstecken und dann wird die zweite oder dritte Ebene plötzlich tangiert?
Naja, das ist eine gute Frage, weil zu Anfang war auch die Sache, als ich anfing mit den Cartoons, hatte ich mir überlegt, Cartoons über Behinderte, das kann ich nicht einfach so machen. Da muss ich irgendeine Botschaft reinbringen. Und das ist völliger Quatsch, das geht nicht. Also wenn man so rangeht, dann wird das kein Cartoon, dann wird das kein Witz. Als erstes muss der Witz da stehen. Und dann ergibt sich, gerade bei dem Thema Behinderung, ergibt sich ja diese zweite Ebene auf jeden Fall, weil es ja viele Sachen sind aus der Realität, die man bloß ein bisschen zuspitzen kann. Und daher gibt es natürlich da logischerweise eine Ebene, die für wichtig ist oder die man dann verarbeiten kann. Ansonsten passiert es natürlich auch, dass ich dann für mich selber dann versuche, das dann oft aber auch wirklich erst im Schaffensprozess, wenn ich da vor der Zeichnung sitze, dass sich was ergibt. Ach, das könntest du ja noch einbauen oder sowas. Und dann, es gibt aber dann aber auch Sachen und Zufälle, die ich gar nicht irgendwie so im Vorfeld bedacht habe, wo ich auf einmal merke, oh, oder wo ich dann eine Zuschrift bekomme dann von einem Betrachter, der dann noch eine Ebene gesehen hat, die ich nicht mal unbedingt als erstes gleich erkannt habe. Das ist dann umso schöner, wo ich dann merke, hoch, dann, dass einer nicht so genau die Zeichnung betrachtet oder zumindest dann für sich was rausnimmt, was ich nicht mal unbedingt vorhatte, da reinzubringen oder nicht vorsätzlich da reinzubringen.
Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du siehst die Tagesschau am Mittag und dann siehst du was und dann gehst du in dein Kämmerchen und zeichnest dann. Wie lange dauert dieser Prozess?
Naja, also ich bin ein Frühaufsteher. Also ich habe so einen festen Rhythmus auch
Um
bedingt durch
fünf
meine Kranke.
schaust du die Tagesschau um 5 Uhr.
Naja, so ungefähr. Nein, nicht ganz. Also ich stehe um 7 auf und dann geht's, ist bei mir dann erstmal Zeitung schaue. Ich lese noch die Zeitung per Papier. Das ist für mich jetzt so grob reinzukommen ins Thema. Und dann natürlich muss ich die neuesten Nachrichten, muss ich dann im Internet und dann, wie du sagst, Tagesschau oder seriöse andere Nachrichten, wo ich dann schaue und wo ich dann abschätzen muss. Ich meine, früher war es noch ein bisschen einfacher in dem Sinne, aber heutzutage geht das so schnell, dass man eine Nachricht, die vielleicht noch am Vormittag aktuell war, am nächsten Tag dann gar nicht mehr aktuell ist, weil ich schon in allen Medien durchgekaut wurde. Da kann ich dann, muss ich mir wirklich überlegen, ist das denn wirklich noch aktuell oder nicht? Und muss das so ein bisschen rausfiltern. Nach ein paar Jahren, nach so vielen Jahren, wie ich das mache, hat natürlich eine gewisse Routine, dass man ungefähr weiß, was könnte funktionieren und was nicht. Also, aber genauso entstehen viele Zeichnungen, die letztendlich für die Mülltonne sind oder für den Papierkorb. Damit muss ich leben in der Angelegenheit. Und ja, aber ansonsten läuft das so grob gesagt ab. Also morgens setze ich mich hin, mache Zeitungsschau, Nachrichten und dann muss ich mir was überlegen. Und ja, wenn es gut kommt, was raus, wenn nicht.
Was war dir wichtig, weil wenn man dein Stil schon anschaut, man sieht schon, dass es ein Hubbe ist, aber wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Naja, es ist ein bisschen Comic-mäßig, weil mit den großen Nasen dergleichen und weil, wie gesagt, ich mich mit Comic begeistert habe. Damals, zu DDR-Zeiten, gab es dieses Mosaik als Comic, den es jetzt auch noch gibt. Und ich habe damals viel abgezeichnet davon und hat mir so einen gewissen Strich mehr angeeignet. Was ich im Nachhinein so ein bisschen bedauere, was mir vielleicht fehlt, wenn ich, ja, noch auf die, wenn es noch geklappt hat, mit dem Studium bezüglich der Sache, Comic und sowas, um ein bisschen andere Aneignungen, Sachen, mich da irgendwie ein bisschen breiter aufzustellen. Und so gesehen, irgendwann hat sich dann das festgesetzt. Ist ein bisschen comicartiger und lustiger Stil und das ist auch so ein Punkt. Ist einerseits ein bisschen Vorteil, vielleicht auch bei diesen Behinderten-Cartoons. Im ersten Moment sehen die aus wie schöne, niedliche Kinderzeichnungen. Also zumindest bunt und lustig. Man geht ran und merkt dann erst im zweiten Blick, oh, Ist ja doch ein bisschen schwarz oder ist eine ernste Thematik. Aber im ersten Moment denkt man, das ist eine lustige Zeichnung. Also ein Beispiel aus der Schweiz sogar gewesen damals, der hat mich angeschrieben, der auch ein Messer hat und hat Zeitung gemacht und wieder ein Cartoons. Der hat dann aber auch nur schwarz-weiß gezeichnet. Das sieht natürlich viel düsterer aus. Also da merkt man schon, wenn man es ein bisschen farbig macht und schwarz sieht ein bisschen anders aus. Genauso wie damals einer, der mich inspiriert hat, das war John Callahan. Der hatte im New Yorker Willem Cartoons veröffentlicht. Das war auch einer der Anstöße, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dem ging es wesentlich schlechter. Der konnte wirklich bloß noch die Hand bewegen und natürlich dann einen ganz anderen Blickwinkel als ich, der hier noch rumläuft wie so ein junges Reh und nicht mal im Rollstuhl sitzt. Also so gesehen ja eigentlich keine Behinderung hat. Der ganz natürlich einen Blickwinkel hat und dann waren die Zeichen auch schwarz und nicht ganz so fein ausgearbeitet wie bei mir. Und dann ist natürlich ein anderer Blick, andere Erscheinungsform als bei meinen.
Und seit wann ist die Faszination bei Phil für Fußball da?
Oh ja, das war, ich habe selber Fußball gespielt in dem Ort, wo ich herkam, war ein Begeisterter. Das war ein Sport, den ich gerne gemacht habe. Und so gesehen war das eine Sache, konnte ich natürlich dann nach meiner Diagnose, war für mich erstmal der Schock, kein Fußball mehr spielen zu können. Ich habe es dann noch ein Jahr weiter gemacht mit einer Bandage, um nicht wegzuknicken und sowas, was aber Quatsch war und kräftemäßig war es dann auch bald erledigt. Und dann das mit dem Arbeit für den Kicker war dann mehr weniger Zufall. Da hatte der damalige verantwortliche Redakteur Karikaturisten gesucht und hat dann in einem Katalog, wo ich drin war, hat er drei Leute ausgesucht und da war ich dabei. Und das war dann ein Zufall und passt natürlich optimal, das für den Kicker zu arbeiten, weil ist immer das größte Sportmagazin und das war natürlich dann eine wunderbare Sache für mich.
Was hat das mit dem Maulwurf auf sich?
Oh, hast aber für alle Interviews von mir gelesen.
Ja.
es ist eine kleine Geschichte eigentlich, die ganz einfach. Also ich habe damals, weil es ja Rasenfußball und dann sind ja Maulwürfe, kennt man ja. Ich komme ja vom
Ja.
Dorf schon her und da war es extrem oft, dass dann Fußballplätze mit Maulwurfshügeln, heute nicht mehr, aber damals noch so waren. Und dann baute ich einfach einen ein und der damalige Chefredakteur fand das so gut, dass er darauf bestand, dass in jedem Bild ein Maulwurf sein muss. Man muss natürlich immer überlegen, was kann der Maulwurf machen? Und das war dann so eine, wie wir vorhin darüber sprachen, so eine zweite Ebene, die ich da reingebracht habe. Der Maulwurf steht für sich und macht so eine kleine Geschichte, die damit losgelöst ist. Und das war dann aber so ein Running Gag, dass der Maulwurf mittlerweile wirklich so die Redaktion auch drauf besteht, dass die andere Redaktion, die jetzt eine neue oder sowas, immer dabei sein muss, der Maulwurf. Und selbst dann gibt es Fans, die dann einen Leserbrief schreiben und dann nachfragen. Und so gesehen ist das so entstanden. Ganz einfache Geschichte, aber die sich so entwickelt hat, mir natürlich Freude macht, weil ich, wie vorhin ja schon sagte, ich habe gerne so ein bisschen so eine zweite Ebene, was reinbringt, wo man suchen muss und wo man nicht gleich alles sieht.
Die Entwicklung für dich im Fußball, auch wenn du Karikaturen machst, was war so beim Anfang vom Fußballcomic so brandaktuell und was würdest du jetzt sagen?
Ja, also diese Sachen für den Kicker, die ich da im Fußball mache, sind ja immer tagesaktuell eigentlich. Es ist immer der Spieltag, der am Vortag gewesen ist, den ich dann auswerte. Und so gesehen ist das dann immer, gibt es da keine Veränderung. Jetzt natürlich, wenn man sieht, wie, ja, welchen Stellenwert das Geld beim Fußball hat. Also und gerade du aus der Schweiz, habt ihr da zwei wichtige Leute herum gehabt, die ja das vorantreiben. Und der jetzt dran ist ja der Schlimmste, den es da gibt. Also ich will keine Namen nennen, aber
Ja,
da geht ja viel verloren vom Fußball, und das ist also nicht mehr das, was man früher sich Fußball gedacht hat, was da jetzt abläuft. Ja, es ist nun mal eine Entwicklung, die sich überall durchsetzt scheinbar, aber es gefällt mir nicht, was da jetzt abläuft. Aber ja, was soll ich machen?
nein, aber man sieht es ja auch bei der Club-WM.
Ja.
So gut läuft das, glaube ich, auch nicht.
Naja, deswegen, also das ist, wenn ich dann höre, wenn ich die Zuschauer, wenn ich dann höre, dass Infantino dann möchte, dass in den USA Fußball Sport Nummer 1 wird, dann hat er nichts kapiert. Also der wird nie in den USA Fußball Sport. Und wenn ich sehe, wer sich an Trump ranhängt und Trump ihn auch gar keine Ahnung hat und für ihn auch eigentlich nichtig ist oder unwichtig. Aber ja, das ist ein ganz spezielles Thema, das mir eigentlich keinen richtigen Spaß macht. Ich habe gerne noch ja, das alte Bild vom Fußball, wo der Fan im Stadion steht und mitfiebert und ja.
Aber das nimmt mich noch Wunder, wenn du jetzt so Charaktere wie Trump und Infantino karikatierst. Auf was legst du Wert? Was willst du bei den Figuren rausschaffen? Was sind so die Merkmale jetzt bei so überspitzten Charakteren? Sie sind ja eine Karikatur schon von sich selbst.
Ja, also Trump ist so ein Beispiel, wo man ja gut mit seinen Haaren was machen kann und so ein paar Sachen, wie meinetwegen immer mit seinem roten Schlips, sind ja fast alle Zeichen auch extrem lang zeichnen, weil es für ihn ein Symbol ist, ja für ein spezielles, für Eigenschaft bei jedem so ungefähr, worauf pocht. Naja, das ist, bei Karikaturen ist man froh, wenn man solche Möglichkeiten hat, das so darzustellen, oder bei Infantino den kahlen Kopf oder sowas, so die Kleinigkeiten, um den Wiedererkennungswert zu haben. Ansonsten kann man ja ein paar Kleinigkeiten, wo man Charakter darstellen kann, wie schon gesagt, bei Trump den langen Schlips immer wieder auftauchen lassen und solche Sachen. Ich hatte früher damals, also bei Bill Clinton, die Sache war, die Affäre, hatte ich dann immer ihnen ein Zeichen unter Hosenscheibe auf, so Kleinigkeiten. Immer so, die man nicht auf den ersten Blick sieht, aber die ich immer bringe. Oder bei der
Eben
AfD.
die zweite Ebene.
Ja, genau. Bei der AfD, bei uns hier in Deutschland, mache ich jetzt, also wenn ich ein Bild zeichne, wo die AfD im Mittelpunkt steht, ist immer ein Scheißhaufen dabei. Also in dem Sinne, und das so als immer Hintergrund oder mal im Vordergrund, aber immer dabei. Also das sind so Kleinigkeiten, die ich dann gerne mit reinbringe. Manchen Redakteuren passt das nicht, die sagen, kann ich die nicht rausnehmen, das ist ein bisschen zu derb und sowas, aber nee, also es gibt so Kleinigkeiten, wo ich drauf bestehe und wo ich dann doch keine Einschränkungen dann auch mache.
Und wie spürst du das von der Gesellschaft? Sind Karikaturen momentan ein Ventil oder ist es eher so wie das schnelllebig, dass man gar nicht Zeit hat? Wie merkst du deinen Beruf in den die Zeit, also in der, wenn man jetzt von der Geschichte her schaut?
Also, das ist unterschiedlich. Also, in den Zeitungen bekomme ich ja dann mit, ob es veröffentlicht wird und ob es dann Reaktionen dann, und ich bin ja in den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram, und da kriegt man dann direkt ja die Rückmeldung, ob es gefällt, und sieht ja, wie viele Likes mein Ding da sind, und da bin ich auch ja, uneitel genug so ungefähr, also, dass ich auch da natürlich logischerweise hingucke. Auf der anderen Seite ist natürlich die Reaktion, wenn es immer weniger gedruckt wird, natürlich dann weniger auch, aber auch. Was eben der Punkt ist, dass eben durch die sozialen Medien und durch ja, Grafikprogramme es fast jeder versucht, schon Zeichnungen zu machen und jeder sowas reinsetzt. Also ist teilweise meines Erachtens wirklich eine, genauso mit dem Thema Humor, über zu viel. Jeder versucht, was zu machen. Also irgendwie dann dadurch, dass das Niveau immer flacher wird in vielen Bereichen. Und gerade bei, aber schön ist es beim Thema Behinderung, weil ich da ja nun, wie ja, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal habe, dann auch die Rückmeldung, die ich bekomme, auch bei Veranstaltungen, weil ich den direkten Kontakt habe, bei Cartoon-Lesungen, wie dann Leute auf mich zukommen und sich dann bedanken für die Zeichnung. Oder eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle, was eine schönste Rückmeldung war, das war mal, ich war im Mittagsmagazin im ZDF und da hat es natürlich auch einer aus der Schweiz gesehen, eine Dame. Und von der bekam ich dann eine Mail, die mir dann schrieb, dass ihr Mann das erste Mal seit 5 Jahren über seine Krankheit lachen konnte, als er MS Rana, das den Cartoon mit den Schiffen, den Bekannten gesehen hat. Das ist eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, weil das einfach eine schöne Sache ist. Also wenn man solche Rückmeldungen bekommt, dann ist das schön und das macht einen Spaß und dann weiß man, okay, es ist nicht ganz, ganz unnütz, ich erreiche vielleicht doch ein paar Leute mit der Sache, und wenn es eben ein paar Leute sind, dann ist es schon eine schöne Angelegenheit. Und ich merke eben doch, gerade bei den Behindert-Cartoons, die Rückmeldung, die ich da bekomme und die Resonanz, die darauf folgt, dass das eben doch einen Sinn und Zweck scheinbar hat.
Wenn man jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schaut, eben du hast gesagt, es wird immer weniger gedruckt. Wie machst du weiter? Hast du Ideen? Gehst du wirklich auf die digitalen Medien? Wie sehen die nächsten Jahre aus bei Phil?
Ja, das ist so richtig, vorausschauen kann man nicht. Und wenn ich sehe, wie zum Beispiel, wie schnell auf einmal die KI vorwärts kommt, da habe ich dann auch schon Befürchtungen, weil ich auch Kollegen kenne, die jetzt so im anderen Bereich, meinetwegen Porträtkarikaturen oder sowas, wo Illustrationen, wo man die KI schon teilweise verwenden kann, ohne irgendwelche, dass der Laie oder der normale Betrachter da Unterschiede erkennt. Bei mir oder bei Cartoonisten ist noch die Sache mit dem Witz, das haut doch nicht so ganz hin mit der KI. Aber wenn ich sehe, wie schnell das vonstatten geht, dann habe ich die Befürchtung, irgendwann kommt das dann auch. Und dann wird natürlich viele Leute aus Kostenfragen, Zeitungen, Verleger sagen, nee, wir brauchen keinen richtigen Illustrator mehr, wir machen das mit KI, das geht schneller und ist kostengünstiger. Also da habe ich ein bisschen, ja, düstere Vision mehr oder weniger. Ansonsten digital. Ja, ich arbeite auch schon mit einem iPad, die politischen Zeichnungen oder die Kicker-Zeichnungen mache ich auch schon mit einem Grafikprogramm, aber ist genauso der Ablauf wie normale Zeichnerei. Also eigentlich würde ich ganz gerne so weitermachen und gerne noch Bücher rausbringen, wobei das Geschäft mit Büchern immer so eine Sache ist, die nicht groß funktioniert, die aber wichtig ist bei Veranstaltungen, was mir Spaß macht, auch so Cartoon-Lesungen abzuhalten, dann was anzubieten im Nachhinein. Und das ist so, wo ich vielleicht ganz gerne ein bisschen mehr machen würde, solche Vorträge, wo ich dann mit meinen Zeichnungen eine Cartoon-Lesung mache, also auf der Bühne stehe und dann mehr oder weniger ja, über meine Arbeit erzähle und über das Thema Behinderung auf eine andere Art und Weise, als wenn ich bloß eine Zeichnung abliefere. Aber ansonsten, außer natürlich weitere Projekte wie Bücher versuchen rauszubringen, konkret was Spezielles kann ich dir jetzt nicht anbieten, sorry.
Aber man findet alles auf deiner Homepage. Wie, wenn man dich jetzt buchen will und so, findet man alles
Also
auf der Homepage.
den Kontakt am besten geht den wirklich nur über mich. Ich habe keinen Manager. Das ist immer so schön, wie manche mal bei mir anrufen. Es ist ganz überrascht, dass sie mich persönlich am Telefon haben. Sie dachten, eine Sekretärin. Ich bin Cartoonist, wie soll ich mir eine Sekretärin leisten? Das ist so. Aber es ist ja schön, wenn Menschen die Vorstellung haben von der Angelegenheit. Nein, also der Kontakt, oder es geht auch über den Verlag, Lappern Verlag, da bin ich auch präsent in dem Sinne, dass sie mich anbieten für Lesungen oder für Signierstunden. Aber ansonsten kann man ganz einfach über meine Homepage meinen Direktkontakt zu mir aufnehmen. Ich klinge zwar am Telefon etwas mürrisch, das haben mir viele gesagt, das ist aber nicht ernst gemeint, das ist einfach, ich bin so der Typ. Du
Nein,
kennst mich ja, du hast mich ja schon kennengelernt,
ich
also.
kenne dich und das hat auch seinen eigenen Charme. Aber wenn man länger mit dir spricht, merkt man eben schon den Witz in den Augen und auch die Wärme. Aber zuerst kommt schon so eine kleine Bise. Aber ich habe manchmal noch gern die Abkühlung. So.
Ja, danke. Naja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Also man muss mich ein bisschen näher kennenlernen. Ich bin nicht gleich so der einen sofort freudig umarmt. Also ich bin, das ist wirklich nicht böse gemeint und
Nein.
Angelegenheit. Und ich bin, aber auf der anderen Seite, mein Recht auf, mein Recht auf schlechte Laune. Also mich
Ja.
nervt immer so dieses Happening und fröhlich sein und was jetzt so ein Radiosender und so mal ist. Nein, also einfach runterdimmen und mein Recht auf schlechte Laune, das ist mir wichtig und dann kann sich immer was Gutes draus ergeben.
Ja, man muss es ja auch manchmal, also das Leben ist immer so in der Mitte zwischen gut und schlecht. Und manchmal muss man beides ausleben, um gelebt zu sein.
Genau, gebe ich dir recht.
So, ey, Phil, ich wäre eigentlich durch mit meinem Set, aber wie jetzt jeder Gast, darfst du auch mir noch ein, zwei Fragen stellen? Vielleicht hast du was?
Oh, auf Anhieb, das ist ja wieder, ne, da bin ich nicht so groß drauf vorbereitet. Da.
Aber ich habe eben ein geheimes Projekt
Okay.
und vielleicht, also ich habe es für mich so durchgespielt, dass wenn alles steht, die Homepage und so, dass ich vielleicht dich auch noch ein, zwei Karikaturen auf der Homepage einkaufe. Aber da können wir gerade nach dem Podcast noch darüber sprechen. Also,
Ich bin für Projekte, bin ich offen, also gerne auf Ideen. Ich habe auch hier in Deutschland ein Projekt so ein bisschen in der Arbeit, wo man was machen kann, wegen Ausstellungen zum Beispiel für Blinde, also eine Thematik, dass man die Zeichnung erklärt bekommt. Also für solche Sachen bin ich offen, weil ich dann wirklich dann die Möglichkeit, dass es wirklich jeder daran kann oder zumindest der Großteil nicht ausgeschlossen wird. Wenn Ideen von deiner Seite kommen, habe ich nichts gegen einzuwenden, wie gesagt, und würde mich auch freuen, wenn wir uns auch wieder sehen, wieder bei der
ja,
Swissability dergleichen, sprich.
unbedingt, unbedingt.
Ansonsten gerne, ich habe Kontakte, auch so, ich fahre regelmäßig, im Sommerurlaub bin ich auch wieder eine Woche am Bodensee im Ahorn und weil ich durch meine alten Kontakte auch Freundschaften miteinander geschlossen habe, die ich dann regelmäßig besuche. Die Schweiz besuche ich sehr, sehr gerne, keine
Wenn
Sorge.
du die Schweiz karikatieren müsstest, was würdest du für eine Karikatur so aus dem Stegreif konzipieren? Was ist dir aufgefallen?
Ja, aus dem Stegreif, da gehören Berge dazu, da gehört der Käse dazu, was sind die üblichen Alpen und dergleichen. Und ich weiß noch, also ich hatte da mal einen Workshop gemacht in Davos 2008, das war der erste Kontakt mit der Schweiz. Und
Oh.
da habe ich mit einem Jungen von einer Betreuerin gesprochen und da war ihr Neffe. Und dessen Vater war Banker und dann fragte ich ihn, was er immer vom Beruf werden will. Und dann sagte er Schweizer. Und Schweizer, das heißt immer Banker zu werden. Das ist auch so die Synonym, was man in der Verbindung hat mit der Schweiz. Mittlerweile ist er Rechtsanwalt geworden, aber kein Banker. Aber diese Verbindung, also Schweiz, Bank, und das ist immer so drin. Und weil ich ja vorhin erwähnte, Asterix in Helvetien ist einer der schönsten Comics. Und da war für mich immer diese Sauberkeit. Immer
Ja.
dieses Putzen, Putzen. Das habe ich mit meinem Freund damals in Arbon auch drüber gesprochen. Und mir ist auch wirklich aufgefallen, wie sauber es überall war. Wo überall Müllbehälter standen, da waren es ja nicht einfache Müllbehälter, das waren ja moderne Müllbehälter, die man nicht einfach so, waren ja schon fast teilweise digital, wo ich auch gesagt, huch, das ist aber hier.
Natürlich.
Also das sind so Kleinigkeiten, die mit der Schweiz dann doch irgendwie hängen bleiben. Und
Nein.
ansonsten ein sehr, sehr schönes Land. Etwas
Na.
teuer, aber sonst schön.
Nein, ich danke dir, hast du dir Zeit genommen und wir bleiben in Kontakt und bis ein andermal.
Das hoffe ich, dass wir in Kontakt bleiben. Also hat mich gefreut und ich hoffe, du kannst was verwenden aus diesem Gespräch. Und
Extrem, extrem. Danke dir vielmals.
ich danke dir auch. Mach's gut dann. Ciao.